ARD.
Und jetzt nimmt zu Frauengold irgendeinen seltsamen Saft. Dann kommt mein Mann heim und rastet aus. Und was mache ich? Ich biete ihm meinen Körper an.
Tabula rasa.
Tabula rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Das hört sich jetzt dumm an, aber ich habe mit viel schlimmereren, grausameren...
Kommt auch noch.
Oh Gott, ja. Ich wusste, es bleibt mir nicht verschont.
Hi und willkommen zu Tabula Rasa. Ich bin Laura und ich habe diese Folge recherchiert. Mir gegenüber sitzt Katharina und sie hört die Recherche wie ihr heute zum ersten Mal. Hi Katharina, schön,
Hi Laura.
Dass du da bist.
Hallo, sehr schön, dass ich hier sein darf.
Wann warst du das letzte Mal so richtig sauer?
So richtig sauer war ich diese Woche, weil ich mich auf der Arbeit geärgert habe über meinen Chef. Klassiker.
Ja, das ist wirklich klassisch. Wütend sein kennt doch wirklich jeder. Eigentlich ein ganz normales Gefühl. Das sollte man zumindest meinen. Aber für Frauen, da wird es kompliziert. Für Frauen ist Wut noch immer ein Tabu. Und ich frage mich, warum zur Hölle eigentlich? Und genau darum geht's in dieser Folge. Ich habe mit ganz unterschiedlichen Frauen gesprochen. Unter anderem mit der Rapperin Antifuchs. Sie hat mir erzählt, wie Wut ihr geholfen hat, sich im männerdominierten Deutschrap durchzusetzen. Dann werfen wir noch einen kleinen Blick zurück in die Geschichte. ExpertInnen erklären, warum weibliche Wut medizinisch lange als krankhaft galt. Und auch, warum Wut eine so wichtige Emotion ist. Außerdem berichten zwei AktivistInnen des Vereins Frauen in guter Verfassung, welche Bedeutung Wut in ihrem Kampf für Gleichberechtigung spielt. Du siehst also, es kommt diese Folge eine Menge auf dich zu.
Es wird verdammt wütig.
Es wird wütig. Aber lass uns erstmal ganz emotionslos in das Thema starten. Darüber, was Wut eigentlich ist, habe ich mit dem Psychologen und Moderator Ricardo Frink gesprochen. Ricardo kennt man vielleicht noch vom ehemaligen Funk-YouTube-Kanal Psychologie. Für meine Folge zum Thema ADHS hatte ich damals auch schon mit ihm gequatscht. Er hat mir erklärt, dass Wut eine sehr starke Emotion ist, die oft auftritt, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen oder wenn wir frustriert sind. Wut gehört zu den sogenannten Basisemotionen. Das sind Gefühle, die jeder Mensch spürt. Und die in allen Kulturen ähnlich erlebt werden. Diese Basisemotionen sind also angeboren und sie haben einen wichtigen Überlebenszweck.
Wut hilft uns dabei, auf Bedrohung zu reagieren. Sie hilft uns, zu verteidigen und aber auch für uns Grenzen zu setzen, soziale Grenzen zu setzen. Ja, unsere Vorfahren, die mussten ja irgendwie auch deutlich machen, wenn irgendwas nicht okay gewesen ist. Und die Wut, die hat dabei geholfen, sich zu behaupten oder auch ja Missstände zu klären. Und Wut aktiviert bei uns im Körper auch Energie, ja? Also sie motiviert uns dazu, Dinge zu verändern, mit denen wir unzufrieden sind. Und auch heute noch signalisiert sie uns, ey, hier läuft gerade irgendwas gegen meine Werte, gegen meinen Willen oder gegen meine Bedürfnisse.
Warst du schon mal einmal in einer Situation, in der du glaubst, dass es dir geholfen hat, wütend zu sein?
Ich empfinde Wut manchmal ein bisschen mehr als Hindernis, weil ich dann nicht sachlich bleiben kann. Aber ich glaube, Wut macht auch mutig. Manche Sachen hätte ich mich nicht getraut, gerade in so eine Konfrontation reinzugehen oder auch für sich einzustehen. Ich glaube, dass das viel besser gelingt, wenn man wütend ist.
Halten wir mal fest, Wut ist ein ziemlich wichtiges Gefühl. Und das war auch für die Karriere der Rapperin Antifuchs so. Sie steht seit den ersten Tagen des Deutschraps auf der Bühne. Und ich will sie dir dieses Mal ein bisschen anders vorstellen als sonst. Und zwar habe ich einen kleinen Film vorbereitet und ich komme jetzt zu dir rüber und zeig dir den.
Wer ist zurück mit dem Joint voller Kurs für die Jungs aus der Hut und die Girls in den Club? Das ist Anti-Fuß.
Ich nehme mir das Weibliche, wo es mir gefällt, genauso wie ich mir das Männliche nehme, wo es mir gefällt.
2001 aus den Boxen, es wird laut, ich hab die Britney Spears Poster gegen Eminem getauscht. Erste Baggy dann gekauft, aber Papa sagt, das geht nicht. Bring sie zurück, denn sowas tragen keine Mädchen.
Ich find euch scheiße, so richtig scheiße.
Also man sieht ihr Gesicht nicht, man hört ein bisschen aber ihre Texte. Na, sie hat eine Baggy gekauft, also eine weite Hose so, aber ihr Papa hat keinen Bock drauf, dass sie die anzieht, weil... Sie ist ja kein Typ, sowas tragen Frauen nicht. Also schon sagt sie ja auch so einen Zusammenschnitt, sie nimmt sich das von der weiblichen Seite, was sie cool findet, und das von der männlichen Seite. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sie nicht kenne.
Das macht gar nichts. Du wirst sie jetzt in dieser Folge noch kennenlernen. Und zur Maske, das ist tatsächlich ihr Markenzeichen und man kennt sie auch nicht ohne Maske.
Okay, und die Maske, muss man auch mal kurz sagen, ist so eine Fuchsmaske.
Genau.
Eine schwarze Fuchsmaske.
Ich habe sie tatsächlich auch noch live getroffen. Ich war bei ihr auf dem Konzert hier in Saarbrücken, aber auch da mit Maske.
Ich habe
vor 10, 15 Jahren angefangen zu rappen. Das war noch eine ganz andere Zeit. Also wenn man sagt, heute ist Rap sexistisch, nein. Du weißt nicht, was Sexismus sein kann. So.
Also wenn ich an Deutschrap denke, denke ich noch an Bushido. So alt bin ich, gefühlt.
Aber das ist ja die Anfänge des Deutschraps.
Ja, deswegen.
Akro-Berlin, also, Bushido.
Genau, Akro-Berlin, hier mein Blog von Sido und so weiter. Als sie das gerade auch gesagt hat, hatte ich sofort so ein Flashback in diese Zeit, wo ich echt so dachte, ich kann mich an Gespräche mit meinen Eltern erinnern, wenn wir das gehört haben zu Hause, mein Bruder und ich, und die waren so, wie reden die über Frauen? Was ist da los? Ne? Und ich weiß noch, dass man früher immer erklärt hat, ja, im Rap ist das so. Da wird schlecht über Frauen geredet. Deswegen weiß ich genau, was sie meint. Ja.
Ja, und dann kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, wenn du dann als Frau in dieser Zeit anfängst zu rappen, dass das nicht unbedingt einfach war.
Nein, das stelle ich mir sehr schwierig vor, ja.
Ihre musikalische Reise beginnt 2013, als sie an dem Video-Battle-Turnier VBT teilnimmt und dort schnell Aufmerksamkeit bekommt. Wut war immer schon eine Motivation für die Rapperin.
Ich glaube, man kann auch als friedvoller Mensch battlen. Es kommt immer auf deine Stil mit an. Wut und sich irgendwie triggern lassen. Das spielt schon bei mir auf jeden Fall eine große Rolle und ich lasse mich auch gerne provozieren.
Neben ihren starken und durchaus provokativen Texten ist, wie wir gerade schon besprochen haben, die Fuchsmaske halt ihr Markenzeichen.
Alles klar.
Schon mal was bekannt.
Und du denkst dir, wieso jetzt die Frau? Ich setz mich durch so wie ein Mann. Peter vertraut mir Yoshis Beat an, weil er wusste, dass ich's kann. Nicht wie eine Frau, so wie ein Mann. Bitch, ich bin Manns genug. Ich ficke locker alles weg mit einem Atemzug. Ich bin Anti, nämlich Zuck, so wie ein Mann. Die meisten Rapper zählen für mich schon als Hund und nicht als Mann. Komm, wir vergleichen unseren Schwanz. Der Fuchs hat buschig, dick und lang. Und wenn du nicht deinen Mund hältst, stopf ich damit deinen Rang.
Wir hatten ja gerade schon über die ersten Deutschrap-Zeiten gesprochen und für mich macht es da schon absolut Sinn, dass der Fuchs sich wütend gegeben hat und sich bis heute wütend gibt. Wut ist im Rap einfach eine akzeptierte Emotion. Wut musst du nicht drüber diskutieren und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass Rap immer noch extrem männlich dominiert ist. Es ist eine Szene, die sich stark an diesem klassischen und, wenn man so will, auch toxischen Männlichkeitsbild hängt. Männer werden oft mit Attributen wie Durchsetzungsvermögen und Dominanz assoziiert. Und Wut passt halt generell gut in dieses Bild. Merkst du im Alltag manchmal Unterschiede, wie zum Beispiel Kolleginnen, wenn sie wütend sind, bewertet werden oder Kollegen?
Also allgemein finde ich, dass Wut gerade im Arbeitskontext immer sehr schwierig gesehen wird. Wenn ich so an mein Arbeitsumfeld denke, dann finde ich, macht das schon einen sehr großen Unterschied, ob eine Frau wütend ist oder ein Mann. Männer sind wütend und dann gibt's eine Ansage und Frauen sind wütend, dann gibt's auch eine Ansage, aber die haben immer Tränen in den Augen. Kenne ich von mir selbst, die sind so sauer, dass sie anfangen zu heulen. Dann werden sie irgendwie nicht mehr so ernst genommen.
Also gerade zu Wut am Arbeitsplatz gibt's auch eine spannende Studie der Yale University aus dem Jahr 2008. Die heißt Can Angry Women Get Ahead? Also auf Deutsch, kann eine wütende Frau Karriere machen?
Ja, das ist eine super Studie jetzt schon.
Und in dieser Studie haben die Forschenden getestet, wie Menschen reagieren, wenn jemand in einer Machtposition, also einer Führungsposition, wütend ist. Ob es da Unterschiede in der Bewertung gibt, je nachdem, ob es von einem Mann oder einer Frau kommt. Die Teilnehmenden haben dabei verschiedene Szenarien gelesen, in denen entweder ein Mann oder eine Frau Führungsverantwortung hatte, zum Beispiel als Polizeichef oder Hochschulpräsidentin. Die haben dabei denselben Fehler gemacht. Da ging es um schlechte Entscheidungen bei Sicherheitsmaßnahmen. Der Unterschied war, in manchen Versionen der Szenen reagierten sie wütend, in anderen eher sachlich. Und jetzt wird's spannend, wenn der Mann wütend war, fanden die Leute das ziemlich normal, haben ihn weiterhin als kompetent eingeschätzt, vielleicht sogar kompetenter und vielleicht sogar als besonders durchsetzungsfähig. Aber wenn die Frau in der gleichen Situation wütend wurde, wurde sie als weniger kompetent wahrgenommen und auch weniger respektiert, obwohl sie genau das Gleiche gemacht hat wie der Mann in dem Beispiel. Macht dich sowas wütend, wenn du sowas hörst?
Ja, das macht mich richtig wütend, weil ich natürlich jetzt, wenn wir darüber reden, noch mehr darüber nachdenke, wie Wut in meinem Alltag funktioniert oder im Arbeitskontext. Ich erinnere mich gerade an eine Kollegin, die mal zu mir gesagt hat, und wenn du jetzt da reingehst, da war ich sehr, sehr wütend und musste zu einem Gespräch mit meinem Chef. Und sie meinte, wenn du jetzt da reingehst, bleib sachlich, werd nicht laut, nicht weinen, sonst wirst du nicht ernst genommen. Und dann dachte ich mir so, ja, und habe das auch versucht. Es war auch ein gutes Gespräch. Aber jetzt, wo wir so darüber reden, denke ich mir, hätte sie den Tipp einem Mann gegeben?
Wir sind jetzt ja in der näheren Vergangenheit oder Gegenwart angekommen, aber die Be- oder vielmehr Verurteilung weiblicher Wut liegt schon sehr, sehr lange zurück. Und das, obwohl hier keine biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen.
Also psychologisch gesehen empfinden Männer und Frauen grundsätzlich erstmal ähnliche Emotionen, so auch bei Wut. Die Unterschiede entstehen vor allem bei uns durch die Sozialisierung. Das heißt, Mädchen lernen schon häufig früh, ihre Wut eher runterzuschlucken oder vielleicht auch eher in Traurigkeit umzuwandeln, weil eine lange Zeit und vielleicht sogar heute immer noch wütende Frauen gesellschaftlich weniger akzeptiert sind als Männer. So bei Jungs ist es andersrum, ne? Wut wird eher toleriert, wird sogar vielleicht manchmal als Ausdruck von Stärke oder von Durchsetzungsfähigkeit gesehen.
Du meintest ja gerade schon, die Tränen in den Augen bei der Wut. Und das kann ja auch sehr, sehr gut damit zusammenhängen, dieses Umwandeln in Traurigkeit und die eigene Wut nicht zulassen, sondern eher andere Emotionen auszudrücken.
So von meiner Erziehung oder auch von den Kindern um mich rum würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass, was jetzt unser Experte sagt, dass Mädchen direkt immer so ruhig gehalten werden. Auch so Kinder um mich rum. Also ich würde sagen, da gibt es genauso viele wütende Mädchen, wie es Jungs gibt.
Also das ist ja sehr positiv, was du berichtest. Und auch wenn Eltern alles richtig machen, Sozialisierung passiert ja leider nicht nur im Elternhaus oder glücklicherweise auch in manchen Fällen nicht nur im Elternhaus, sondern hat ja auch mit allem drumherum zu tun. Zum Beispiel mit Medien. Und deswegen würde ich jetzt gerne einen kurzen Exkurs mit dir machen zu wütenden Männern in den Medien. Fällt dir da ein Beispiel ein? Wenn nicht, zeige ich dir gleich auch noch was.
Wütende Männer in den Medien? Irgendwie, ich musste gerade an so einen Fitnessstudio-Werbespot denken, wo die auch so pumpen und so ja, schon so leicht aggressiv sind. Aber man könnte auch sagen, sie sind wütend, aber sie ne, sind halt so am Trainieren und Abgehen.
Das Fitnessstudio finde ich ein sehr gutes Beispiel. Da ist zumindest die Ästhetik eine sehr wütende.
Ja.
Und weil gerade auf Anhieb nichts einfällt, zeige ich dir jetzt noch mal was.
Ja.
Und dann wird's Klick machen.
Ich werde sie finden. Und ich werde sie töten.
You wanted me. Here I am.
Das ist Sparta!
Willst du noch mal kurz beschreiben, was du gesehen hast?
Angsteinflößende Szenen. Das war ein Zusammenschnitt aus drei Blockbustern. Gladiator am Schluss, dann war der Joker dabei, dann war der erste Film, wie heißt der nochmal?
Liam Neeson. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es aus 24 Hours war, aber Liam Neeson ist in allen Filmen Liam Neeson. Deswegen ist das, glaube ich,
immer
ganz
aggro.
Relevant.
Genau, ich glaube, es war 24 Hours, wo die Tochter verschwindet, genau. Ja, Szenen, in denen Männer unfassbar wütend sind und auch in denen es immer um Gewalt geht, ja. Drohtandrohungen oder hier Joker, der ja irgendwie schon, also was heißt schon, der gefoltert wird. Gladiator, der am Schluss jemanden umbringt.
Genau, ist 300, also Sparta.
Ja, Entschuldigung.
Aber ästhetisch ziemlich alles das Gleiche.
Ja.
Und was all die gemeinsam haben, ist, dass ihre Wut als berechtigt dargestellt wird. Sie haben einen Grund. Auch wenn man sich die Ausschnitte alleine anguckt und die schon, wie du sagst, ein bisschen beängstigend und fragwürdig sind,
ja,
sind all diese drei Männer mediale Helden. Wut und Dagegensein gehen bei Antifuchs Hand in Hand. Und das Anti-Sein ist ja auch bereits Teil ihres Künstlernamens.
Also eigentlich witzigerweise ist das so ein Spitzname, der aus meiner Jugend übrig geblieben ist. Also meine Freunde haben immer gesagt, und wenn ich irgendwie betrunken war und Scheiße gebaut habe, habe ich immer gesagt, das war nicht ich, das war Antifuchs. Und als ich dann angefangen habe, so kleine Video-Battles im Internet zu machen, dachte ich mir, okay, Battle macht jetzt nicht Fuchs, das ist Anti-Fuchs eindeutig. Sie ist die lauteste in meinem Kopf.
Über männliche Wut haben wir jetzt zu Genüge gesprochen. Gehen wir jetzt endlich zu weiblicher Wut über. Und wir hören uns jetzt die Geschichten von drei Frauen an. Zwei davon fiktiv und eine mit realem Ursprung. Alle drei aber mit großer kultureller Wirkung. Damit hier so ein kleines Hörspiel-Feeling aufkommt, habe ich die Geschichten im Vorfeld von Kolleginnen einlesen lassen. Du kannst dich jetzt entspannen und lauschen.
Ich war einmal eine Priesterin im Tempel der Athena. Doch eines Tages, als Poseidon mich vergewaltigte, änderte sich alles. Athena, statt Mitleid mit mir zu haben, bestrafte mich, indem sie mir einen Fluch auferlegte. Meine Haare wurden zu Schlangen und jeder, der mir in die Augen sah, verwandelte sich in Stein. Ich war wütend aufgrund der Ungerechtigkeit. Ich war einsam und das ließ mich sogar noch wütender werden. Wütend auf die Götter, wütend auf die Welt, die mir mein Leben genommen hatte. Meine Wut wurde zu meiner einzigen Stärke. Ich zog mich zurück in die Dunkelheit, wo niemand mich mehr verletzen konnte. Doch meine Rache war meine Macht und die Wut, die nie verging, machte mich unaufhaltsam. Sie war mein einziger Begleiter in dieser neuen, verfluchten Existenz. Meine Geschichte endet mit einem Helden. Perseus, ein Königssohn, wurde von den Göttern geschickt. Er kam mit einem Spiegelschild, damit er mir nicht direkt in die Augen sehen musste, und schnitt mir den Kopf ab, während ich in meiner eigenen Wut gefangen war.
Weißt du, von wem wir hier reden?
Ich weiß nicht, wie sie heißt. Von dieser griechischen Göttin, wie auch immer, der man halt nicht in die Augen sieht, sonst wird man versteinert, oder?
Die Medusa.
Medusa.
Das war die Geschichte der Medusa.
Ja.
Wie ist deine Assoziation mit ihr? Hast du sie eher als positive oder negative Figur im Kopf?
Negativ. Auf jeden Fall negativ. Hat mich auch gerade gewundert. Ich wusste gar nicht, dass das Thema Wut bei ihr so groß, also dass es so mit reinspielt in ihre Geschichte. Dass sie so irgendwie verhext ist, nenne ich es jetzt mal. Das hatte ich schon mal gehört, aber noch nie damit auseinandergesetzt, warum sie diesen Fluch auferlegt bekommen hat.
Dass sie negativ gesehen wird, ist ja auch von den Schreibern dieser alten Geschichten auch so beabsichtigt. Gerade das weibliche Wut zu Monster werden lässt, ist ein Motiv, was immer wieder kommt, was du gleich auch merken wirst. Und Medusas Geschichte finde ich persönlich besonders tragisch, weil sie einfach eine Tempeldienerin war, die vergewaltigt wurde und dafür bestraft, obwohl sie bereits das Opfer war.
Ja, genau.
Und dann in ein Monster verwandelt wurde, ins Exil geschickt und dann zum Schluss ihren Kopf abgeschnitten zu bekommen, obwohl sie gar keine andere Wahl hatte, als sich monströs zu verhalten.
Ja, ich dachte gerade auch beim Hören, dachte ich schon, da wird ja das Opfer komplett aus der Rolle genommen und zum Schuldigen erklärt. So, warum hat man Poseidon an dieser Stelle nicht geköpft oder wie auch immer? Athena cursed Medusa just because she deemed her suddenly impure. Athena cursed Medusa just to spite Poseidon and settle her scores. Medusa to a life of taming snakes within her hair. Ich war die erste Frau, geschaffen von Gott, noch vor Eva. Doch ich weigerte mich, mich unterzuordnen. Ich wollte nicht in der Rolle der gehorsamen Gefährtin leben, die er für mich vorgesehen hatte. Ich wollte gleichberechtigt mit Adam sein. Doch er akzeptierte meine Unabhängigkeit nicht. Unsere Streitigkeiten wurden lauter, bis ich schließlich fortging. Gott zürnte mir und verbannte mich aus dem Garten Eden. Doch mein Zorn wuchs mit jedem Tag. Ich floh in die Wüste und traf auf Dämonen, die mich empfingen. Sie verstanden mich, meine Wut und meinen Durst nach Freiheit. Ich wurde eine Kriegerin, eine Frau der Nacht, die keine Gnade kannte. Im Laufe der Zeit wurde ich zur Legende. Eine ungezähmte, unaufhaltbare Macht. Der Zorn, der mich aus dem Garten vertrieb, blieb ein Teil von mir. Ich wanderte zwischen den Welten, immer im Widerstand gegen die Unterdrückung und die Erwartung, die andere an mich hatten.
Was wir hier gehört haben, ist die Geschichte von Lilith. Und ich nehme an, du bist wie ich christlich sozialisiert.
Ja.
Also
ja.
Der klassische Schöpfungsmythos Adam, Eva, Apfel, raus aus dem Paradies. Ist klar. Und die Geschichte von Lilith spielt quasi vor Eva. War laut dem Mythos nämlich nicht wie Eva aus der Rippe von Adam geschaffen.
Sondern eigenständig.
Genau, gleich ihm gegenüber gleichwertig. Und Lilith wollte sich Adam allerdings nicht unterordnen. Da geht's auch viel um Sex. Sie wollte nicht unten legen und floh deshalb aus dem Paradies. Each version of the story feels like men get on. Und dann kommen wir jetzt zur dritten Geschichte und das ist eine mit realem Ursprung.
Ich bin Jeanne d'Arc, geboren in einem kleinen Dorf. Mit 13 Jahren hörte ich Stimmen, die mich aufriefen, Frankreich von den Engländern zu befreien und den rechtmäßigen König Karl den Siebten zu krönen. Die Wut über die Besatzung meines Landes brannte in mir. Es war nicht nur mein Glaube, der mich antrieb, sondern auch die tiefe Wut über die Ungerechtigkeit, die mein Volk erdulden musste. Mit 17 Jahren führte ich eine Armee und erzielte entscheidende Siege, die den Weg zur Krönung von Karl VII. Ebneten. Doch meine Wut war nicht nur eine treibende Kraft, sondern auch ein Fluch. Als ich gefangen genommen wurde, beschuldigte man mich, eine Hexe zu sein. Sie verurteilten mich zum Tode, doch meine Entschlossenheit und Wut über das Unrecht ließen mich bis zum letzten Atemzug standhaft bleiben.
Ich finde, dass gerade die Geschichte von Jeanne d'Arc zeigt, dass Wut, wenn sie von Glauben und Gerechtigkeit, und damit meine ich nicht zwingend religiösen Glauben, getragen wird, zu einer richtig mächtigen Waffe werden kann. Jeanne d'Arc wurde zum Monster stilisiert, in ihrem Fall nicht zum Dämon oder Schlangenbiest, sondern zu einer Hexe. Es war im Zuge der europäischen Hexenverfolgung, das war zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert, wurden etwa 40.000 bis 60.000 Menschen hingerichtet. Krass. Und rund 80% davon waren Frauen.
Ja, also ich kenne es nur mit, also kenne diese Überlieferung tatsächlich nur mit Frauen. Und unzählige Gründe, warum man eine Hexe genannt wurde, oder?
Ja, also es hat ja teilweise gereicht, den Nachbarn mal falsch angesehen zu haben.
Ja.
Irgendwie ein Grundstück zu haben, was der lieber gehabt hätte.
Schaut seltsam, ja.
Mutter Hexe. Mal an der falschen Stelle oder halt Kräuterwissen.
Ja.
Hat da schon ausgereicht. So, das war jetzt alles ein bisschen deprimierend, aber ich kann dir schon mal versprechen, dass die drei Geschichten, die wir gerade gehört haben, noch einen positiven Wandel erleben werden. Aber dazu später mehr. Und nochmal im Vergleich zu den männlichen Helden. Fällt dir jetzt vielleicht schon mal ein Unterschied auf zwischen weiblicher und männlicher Wut?
Ja, also wenn ich jetzt gerade nochmal an diese Blockbuster-Ausschnitte denke, dann sind ja alle Charaktere, die wir da gesehen haben, Helden. Ja, egal wie böse sie sind, egal wie viele Menschen sie getötet haben oder auch klar aussprechen, ne, ich bring dich um. Es ist immer der Held. Bei den Frauen, egal ob Medusa, egal ob Lilith, das sind, wobei man im dritten Fall auch, ne, sie, Jeanne d'Arc hatte ja auch schon einen gewissen Heldenstatus am Schluss. Sie hat ja auch eine Armee angeführt. Aber die anderen beiden, Medusa und Lilith, sind ja ganz klar negative Beispiele, wie man sich, also die böse Frau.
Und Jeanne d'Arc oder Johanna von Orléans hatte zwar kurz eine gewisse Macht, bestraft wurde sie allerdings trotzdem mit der Verbrennung als Hexe. Ja. Hexen werden jetzt glücklicherweise in Europa schon länger nicht mehr verbrannt. Aber nur weil der Glaube an das Übernatürliche nachgelassen hat, haben es Männer sich natürlich nicht nehmen lassen, Frauen und ihre Wut auf andere Weise zu verteufeln und zu diskriminieren. Wo früher der Stempel Hexe ausreichte, wurden nun eben medizinische Diagnosen erdacht, die als Ersatz herhalten konnten. Um dieses Kapitel weiblicher Wut zu ergründen, habe ich mit den beiden Wissenschaftlerinnen Karin Nolte und Ulrike Klöppel gesprochen.
Soll ich anfangen? Also mein Name ist Karin Nolte. Ich bin Professorin für Geschichte und Ethik der Medizin in Heidelberg und leite auch das gleichnamige Institut in Heidelberg. Und ich bin von meiner Ausbildung her Historikerin und auch gelernte Pflegefachkraft, was für meinen Bereich nicht ganz unwichtig ist.
Ja, mein Name ist Ulrike Klöppel. Ich bin wohl am ehesten zu bezeichnen als Geschlechterhistorikerin. Bin eigentlich gelernte Psychologin, mache aber eben viel in dem Bereich auch von queerer Geschichte und habe jetzt zuletzt an einem Projekt mitgearbeitet bei Karin Nolte zur Geschichte von feministischer Therapie in Westdeutschland.
Die Unterschiede in der Bewertung der Wut der Geschlechter erklärt Karin Nolte wie folgt.
Es gibt ein Modell, das kommt auch aus der Geschichtswissenschaft von Karin Hausen, die spricht von der Polarisierung der Geschlechtscharaktere. Ein Prozess, der sich im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert vollzogen hat. Und das bedeutet, dass mit tatkräftiger Mithilfe der Medizin Geschlechtscharaktere definiert wurden und die wurden dichotom, also entgegengesetzt, definiert und Männern und Frauen wurden unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben, die quasi diametral gegenüberstanden.
Also Männer als Yang, Frauen als Yin, ganz grob gesagt, mit sehr entgegengesetzten Charaktereigenschaften, die als richtig und natürlich für das jeweilige Geschlecht gesehen wurden.
Okay, das heißt also nochmal kurz zusammengefasst, Männer, Frauen haben aus medizinischer Sicht unterschiedliche Eigenschaften
genau.
Und nichts gemeinsam.
Also da wurden natürlich, gab es Gemeinsamkeiten wie Angst, also jedem wurde Angst zugeschrieben, aber auch in unterschiedlicher Form. Also Männer wurde weniger Angst erlaubt als Frauen, genau wie Frauen wesentlich weniger Wut erlaubt wurde, als sie Männern erlaubt wurde. Und diese Zuschreibungen von Charaktereigenschaften hatten natürlich auch Auswirkungen auf das Leben der Frauen von damals.
Eine wesentliche Zuschreibung war, dass Frauen als das passive Geschlecht definiert wurden und Männer als das aktive Geschlecht. Und damit verbunden war dann auch, dass Männer in der Öffentlichkeit ihre Stimme erheben konnten und in der Öffentlichkeit wirken durften, während Frauen das nicht zugestanden wurde, die Frauen auf die Privatheit verwiesen wurden. Wenn wir über das Thema Wut reden und Frauen als das passive Geschlecht definiert werden, dann bedeutet das, dass so ein aggressives, wütendes Verhalten als unangemessen angesehen wurde für Frauen oder Frauen gar nicht zugestanden wurde, beziehungsweise davon ausgegangen wurde, dass Frauen qua Biologie gar nicht in der Lage seien.
Wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Du bekommst heute nämlich noch eine Gratis-Diagnose oder eben keine Diagnose zur Podcast-Aufnahme dazu.
Was muss ich tun?
Also, ich nenne dir jetzt Symptome. Du nimmst beide Hände nach oben mit ausgestreckten Fingern und immer wenn ein Symptom auf dich zutrifft, nimmst du einen Finger runter. Und wenn nachher mehr als die Hälfte deiner Finger weg sind, kann ich dir eine Diagnose aussprechen. Nimm einen Finger runter, wenn du schon mal einen Ohnmachtsanfall oder Krampfanfall hattest.
Ja.
Nimm einen Finger runter, wenn du schon mal Atemnot hattest oder das Gefühl, nicht richtig atmen zu können.
Ja, hatte ich auch schon.
Nimm einen Finger runter, wenn du schon einmal Taubheitsgefühle oder Lähmungen gespürt hast.
Also sowas wie Finger, Hand, Arm eingeschlafen,
genau.
Sowas? Okay, ja, Finger runter.
Nimm einen Finger runter, wenn du Schmerzen oder Beschwerden hattest, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Magenprobleme, ohne dass du jetzt eine direkte organische Ursache wüsstest.
Ja, klar.
Nimm einen Finger runter, wenn du schon einmal große Angst oder Panik hattest, ohne dass dein Leben in Gefahr war.
Ja.
Gut. Nimm einen Finger runter, wenn du schon einmal einen Wutausbruch oder Weinkrampf hattest.
Ja.
Ah, da sind jetzt schon nicht mehr sehr viele Finger übrig.
Ja, also sind bisher alle Fragen mit Ja beantwortet, muss man mal Zwischenstand sagen.
Nimm einen Finger runter, wenn du schon mal Halluzinationen hattest.
Ja. Dinge vorgestellt, die nicht da sind, klar.
Nimm einen Finger runter, wenn du schon mal eine Hyperaktivität gespürt hast oder das Gefühl hattest, dass du überwältigt bist.
Ja, absolut. So, kennst du nach müde kommt dumm? Ja. Allein da.
Das kenne ich auch sehr gut.
Okay, noch zwei sind da, Laura.
Es sind auch noch zwei Symptome. Schauen wir mal, ob wir die 10 voll kriegen.
Mhm.
Nimm einen Finger runter, wenn du schon Phasen hattest, in denen du keine Lust auf Sex hattest.
Ja, natürlich.
Nimm einen Finger runter, wenn du schon Phasen hattest, in denen du mehr Lust auf Sex hattest.
Ja.
Na dann, herzlichen Glückwunsch. Ich diagnostiziere dir hiermit Hysterie.
Wahnsinn. 10 von 10 Punkte, da kann ich mich ja überhaupt nicht rausreden.
Also den Test habe ich jetzt natürlich drunter gebrochen, aber das waren die Symptome, die gewählt wurden, um Hysterie zu diagnostizieren.
Ja, völlig durchschnittliche, normale Emotionen, Situationen, die wahrscheinlich jeder von uns schon erlebt hat.
Wahrscheinlich auch Männer.
Wahrscheinlich auch Männer. Ich wollte gerade sagen, keine Lust auf Sex, sehr viel Lust auf Sex. Hä? Das ist doch kein Frauenproblem. Überwältigt sein, Ohnmachtsanfälle. Also kann ich ja aber genug Männer sagen, die das ebenfalls durchgestanden haben.
Also wie gesagt, das ist wäre die Diagnose Hysterie gewesen. Und die Geschichte der Hysterie geht schon weit über die der Hexenverbrennung hinaus. Gibt es also schon viel, viel länger.
Hysterie ist, also das ist ja eine uralte Diagnose, also ein uraltes Krankheitsbild, was bereits in der Antike entsteht. Und auch eng mit Wut verknüpft ist.
Und hier unterbreche ich Frau Nolte kurz, denn ich würde gern von dir wissen, was kannst du dir denn vorstellen? Was glaubst du, könnte die Ursache für diese mysteriöse Erkrankung gewesen sein? Und wir spielen hier Bullshit-Bingo.
Also,
wenn dir was Verrücktes einfällt, hau das raus.
Komm, ich rat einfach mal drauf los. Körperlich sage ich zerzauste Haare.
Das könnte sein, wenn man sich die Logik anguckt, aber es war noch ein bisschen absurder.
Bereits in der Antike war die Vorstellung eben, dass Frauen so Anfälle bekommen aufgrund dessen, dass die Gebärmutter im Körper umherwandert, wütet sozusagen. Es wird auch von der wütenden Gebärmutter gesprochen und die Gebärmutter ist wütend, weil sie sozusagen nicht oft genug Kinder empfangen und austragen kann.
Also quasi so, ich habe meine Tage und deswegen bin ich hysterisch.
Ähnlich, also nein, da geht's dann darum, die Gebärmutter wird wütend, weil du nicht permanent schwanger bist und Kinder gebärst. Und deswegen läuft sie in deinem Körper herum bis ins Gehirn und wieder zurück in die Zehenspitzen. Und das löst all diese Symptome aus.
Klar, und wer hat das beobachtet? Ein Mann.
Sehr, sehr wahrscheinlich.
besonders jetzt im 18. Jahrhundert gibt es auch den sehr bezeichnenden Begriff des Furor Uterinus. Das ist sozusagen der wütende Uterus, die wütende Gebärmutter. Das heißt, die Wut kommt von der Gebärmutter her, wird auch als Mutterwut bezeichnet und äußert sich dann auch im Verhalten der Frauen, also die dann schreien und um sich schlagen und so weiter und aber auch Anfälle haben, die epileptischen Anfällen sehr ähnlich sind.
Also auch einfach Epilepsie. Klar, Hysterie, dein Uterus ist wütend.
Klar.
Was auch sonst.
Dann sozusagen im 19. Jahrhundert noch das Konzept des hysterischen Charakters, was auch sehr bezeichnend ist fürs 19. Jahrhundert. Im Grunde genommen werden Eigenschaften von Hysterikerinnen beschrieben, die man als quasi übertriebene, normale weibliche Eigenschaften identifiziert hat, wie im Mittelpunkt stehen wollen. Also Wut ist da nicht direkt genannt, aber eben ein Verhalten, was eher sozusagen extrovertiert ist als introvertiert.
Also kurz gesagt, Frauen, die nicht passiv sind oder sich vielleicht sogar erdreistet haben, einen Mann zu widersprechen, galten als hysterisch. Und das war eine psychische Erkrankung. Eigentlich völlig normale menschliche Emotionen wurden hier pathologisiert, also zu einer Krankheit gemacht.
Also es gibt dann sozusagen in Paris ja in der Salpêtrière Jean-Martin Charcot, der halt forscht zu den Hysterikerinnen und der geradezu die Hysterikerinnen in seinem Hörsaal vorführt, wie sie eben diese hysterischen Anfälle bekommen.
Die Geschichte der Medizin ist ja in vielen Bereichen nicht gerade märchenhaft. Aber wenn wir die Geschichte weiblicher Wut betrachten, wird es schnell zu einer richtigen Horrorstory. Und eine dieser Horrorgeschichten möchte ich dir jetzt erzählen. Es geht um eine Frau, die von eben diesem Nervenarzt vorgeführt wurde. Augustine litt unter rätselhaften Anfällen, die ihr den Ruf einer hysterischen Patientin einbrachten. Doch statt Augustine zu helfen oder gar sie zu heilen, machte Jean-Martin Charcot sie zur Hauptattraktion seiner Vorlesungen. Jeden Dienstag lud er ein hochkarätiges Publikum in seine Vorlesungen ein. Ärzte, Politiker und Künstler. Sogar der berühmte Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud kam, um das bizarre Spektakel zu bestaunen. Vor Augen des Publikums verdrehte die Patientin die Augen. Die Patientin schrie, rang nach Luft, verbog ihren Körper so sehr, dass es den Zuschauenden beim Zusehen wehtun musste. Davon, wie das aussah, würde ich dir gerne ein paar Bilder zeigen. Das ist jetzt nicht diese Patientin, aber es sind tatsächlich Bilder aus genau einer solchen Vorlesung.
Okay, also Schwarz-Weiß-Bild. Ein Saal voller Leute, die und eine Frau, die ohnmächtig liegt. Sie ohnmächtig da? Über zwei Stühlen liegt? Oder ganz groß ihren Mund aufreißt, ja, oder halt ihr Gesicht verzieht, Grimassen schneidet, ja. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das da in diesem Saal abgelaufen ist und kann es mir irgendwie null vorstellen.
Also die haben da wirklich alle gesessen und zugesehen, wie sie sich gebogen hat, teilweise Schmerzen hatte, geschrien hatte, grimassiert hatte. Augustine litt wirklich, vielleicht nicht an Hysterie, aber sie litt.
Ja.
Und trotzdem waren die Vorführungen des Pariser Nervenarztes eine reine Inszenierung. Die Symptome seiner Patientin hatte er mit Medikamenten und Hypnose absichtlich ausgelöst. Während er selbst Auslöser des Leidens seiner Patientin war, dokumentierte er ihre Anfälle akribisch, ließ Augustine dabei fotografieren und skizzieren. Alles unter der Absicht, die Hysterie wissenschaftlich zu erfassen. Augustine musste leiden, weil ein Mann ein erfundenes Leiden beweisen wollte.
Das ist ja die reinste Folter, was er gemacht hat.
Ich würde gerne noch einen besonderen Fokus auf die Wut von queeren Frauen legen. Frauen erfahren bis heute Marginalisierung. Doch queere Frauen sind oft noch stärker von Diskriminierung betroffen. Ihre Geschichten wurden übersehen, verdrängt oder gar ausgelöscht. Gerade deshalb ist es so wichtig, ihrer Wut Raum zu geben.
Aber wenn es dann um die Nachkriegszeit geht, also ab 1945, da habe ich zum Beispiel zu Trans in der DDR geforscht und dabei auch viele Akten gesehen, die sich mit Homosexualität beschäftigen. Und da kann man schon sehen, dass dort auch Verhalten, das als Zeichen von Homosexualität oder von hartnäckiger transgeschlechtlicher Identifizierung gesehen wurden, dass versucht wurde, diese gezielt zu bekämpfen, auch mit Eingriffen in das soziale Umfeld der Person.
Da kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Wir haben in Heidelberg ein Projekt zur Geschichte frauenliebender Frauen im deutschen Südwesten bei uns am Institut und Im Zuge dieses Projekts haben wir sehr, sehr viele Psychiatrieakten auch durchgeschaut. Die Behandlung von heterosexuellen Frauen und frauenliebenden Frauen, da gibt es so Übergänge halt. Die Frage ist, wie haben Frauen sich heteronormativ verhalten? Also zum Beispiel auch Frauen, die nicht heiraten wollten, wurden nicht selten mit der Diagnose Hysterie belegt oder eben mit Schizophrenie. Frauen, die ganz klar ein frauenliebendes Verhalten gezeigt haben, Die wurden auch als schizophren halt diagnostiziert. Und das Interessante ist, dass nicht nur dieses frauenliebende Verhalten wichtig war für so eine Diagnose, sondern auch ein Verhalten, das Geschlechtergrenzen überschreitet. Und dazu zählt auch wieder ein aggressives Verhalten, ein wütendes Verhalten, ein nicht weibliches Verhalten.
Wir halten also fest, alles außer glücklich lächelnde Hausfrau zu sein, kann dir eine Diagnose einbringen.
Hat dich in verdammt viele Schwierigkeiten damals gebracht, ja.
Ja. Nach all den düsteren Geschichten bin ich umso glücklicher, dass Antifuchs die Protagonistin dieser Folge ist. Ihre Worte zeigen mir klar, ja, es ist noch längst nicht alles gut, aber es hat sich echt schon verdammt viel bewegt. Ihr Weg beweist, dass Frauen heute mit Attitüde und Wut im Bauch ihren eigenen Weg gehen können.
Also ja, natürlich dieses, sag ich mal, diese Vorurteile, die eben im Rap gesät werden, so die Frauen gehören nicht ans Mikro, das ist Bullshit. Also da habe ich schon immer gerne gegengehalten.
Zugezogen feminin, ich bleib, bis ich die Eins bin. Es gibt keine Konkurrenz, egal ob männlich oder weiblich. Und was denkt sie, wer sie ist, hier so die Fresse aufzureißen? Die Verrückte mit der Maske und den Titten, die zu klein sind.
Als ich aufgewachsen bin, ich war 12, 13 Jahre, war ich Cheerleader. Da habe ich schon, glaube ich, früh gelernt, die Einschätzung meiner Person auch als Frau zu widerlegen. Gerade so im Cheerleading-Bereich. Entweder wurde dir gesagt, du hättest nichts drauf, weil du halt in kurzen Röckchen und mit Muscheln rumläufst. So. Und wir haben harten Sport gemacht. Wir haben einen härtesten Sportarten gemacht, die es gibt, denke ich. Und wir hatten regelmäßig Footballer, die genau diese Meinung vertreten haben. Haben wir ins Training eingeladen und die sind teilweise weinend nach Hause gegangen, weil das so hart war. Genau das Gleiche sehe ich so im Rap für mich. Ich habe schon immer mit meinen Skills überzeugen können.
Antifuchs konnte sich beweisen und beweist sich in der Szene bis heute. Im Gegensatz zu vielen Rappern ist aber genau das der Punkt, denn sie muss sich bis heute beweisen. Hattest du schon mal das Gefühl, dich in einer Situation besonders beweisen zu müssen, einfach aufgrund deines Geschlechts?
Ja, bei so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Einparken. Also jetzt so ganz einfache Alltagsdinge. Autofahren, ganz klassisch. Oder auch im Baumarkt. Ne? Bist du im Baumarkt als Frau? Oh, das kann nichts werden. Soll ich Ihnen helfen, junge Dame? Ja, ich suche Schrauben, hab den Weg gefunden, danke. Nicht immer, aber immer mal wieder.
Zurück in eine Zeit, in der Frauen meistens keine Chance hatten, sich beweisen zu können. Wir sind jetzt von Monstern, Dämonen und angeblichen Hexen zu wütend umherstampfenden Gebärmuttern zur Hysterie als psychischen Erkrankung gekommen. Und wo es eine Diagnose gibt, gibt es in der Regel ja auch Therapien. Was denkst du, wie könnte die Behandlung einer hysterischen Frau ausgesehen haben?
Oh Gott, also um ehrlich zu sein, will ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich da jetzt schon an diese Vorstellung da, an diese komische Sprechstunde denke, als diese arme Frau so vorgeführt wurde, denke ich jetzt an sehr, sehr grausame Methoden, um das irgendwie auszutreiben. Das hatte man ja auch mal so eine Zeit lang, dass man versucht hat, psychische Erkrankungen auszutreiben, zu unterdrücken. Schlimm, stelle ich mir das vor.
Karin Nolte sagt zur Therapie Folgendes.
Also wenn man davon ausgeht, dass Hysterikerinnen in öffentlichen psychiatrischen Anstalten aufgenommen wurden, da war es sozusagen die Anstalt selber, das Therapeutikum war, also einen geregelten Tagesablauf, aber auch sollten die Frauen eben wieder zu guten Familienmitgliedern erzogen werden, indem sie ihnen Handarbeiten gereicht wurden. Sie sollten dann sticken und sich ruhig verhalten.
Das hört sich jetzt dumm an, aber ich habe mit viel schlimmereren, grausameren...
Kommt auch noch.
Oh Gott, ja. Ich wusste, es bleibt mir nicht verschont.
Allein hier die Hausarbeiten. Wie heute noch bei Depressionen, lächel doch mal. Nur damals, strick doch mal.
Ja.
Wasch doch mal die Wäsche.
Dann
geht
wird
dir
alles
bestimmt besser.
Dann wird alles wieder gut. Ja, schnippel ein paar Karotten. Das ist auch irre. So nach dem Motto, gib ihr eine Beschäftigung, dann hat sie keine Zeit für Anfälle, so, ne?
Da gab es natürlich auch noch andere Behandlungsmöglichkeiten, wie du schon befürchtet hast.
Wenn sie so sehr außer sich gerieten, dann wurden sie auch ins Dauerbad gesteckt. Das heißt, man hat eine Wanne mit sehr heißem Wasser befüllt, hat dort die PatientInnen hineingelegt mit einer Abdeckung. Und das, die Idee war eben, dass das heiße Wasser zu einer Art Kreislaufzusammenbruch führt und dadurch die Patienten beruhigt werden.
Es gab natürlich auch noch, ich sag's jetzt mal mit ganz großen Anführungszeichen, humanere Behandlungsmethoden.
Versuchen auch Sie einmal Frauengold. Die Frau, die sich lebensfroh und jugendfrisch fühlen will, nimmt Frauengold.
Das ist jetzt ein schlechter Scherz, diese Werbeanzeige.
Diese Werbung lief genau so.
Hä, was ist Frauen? Also kurz beschrieben, die ganze Zeit rastest du aus, wenn dein Mann Sachen kaputt macht und keine Ahnung, dann sagst du, was soll das? Und wirst natürlich wütend. Und jetzt nimmst du Frauengold, irgendeinen seltsamen Saft. Ja, dann kommt mein Mann heim und rastet aus. Und was mache ich? Ich biete ihm meinen Körper an. Hier, schlaf mit mir. Nimm mich.
Dieses Wundermittel gab es ab 1953 zu kaufen. Und zwar ganz ohne Rezept, einfach so Drogerie oder Apotheke. Und es sollte außerdem noch das Herz stärken, beruhigen und die Stimmung aufhellen. Und jetzt zum Wirkstoff. Hast du eine Ahnung?
Alkohol.
Absolut. 18% Alkohol.
Ja.
Sonst noch ein
kurzer Schnaps.
Ja, es ist tatsächlich ziemlich genau das Gleiche. Sonst hat es noch ein paar Kräuter, die aber keinerlei Wirkung haben. Es ist ungefähr, ja, besoffen ist die Ehefrau halt glücklicher.
Wahnsinn.
Am 19. August 1981 war dann Schluss mit Frauengold. Im 20. Jahrhundert mit dem medizinischen Fortschritt und der feministischen Bewegung fing man aber endlich an, die Diagnose Hysterie kritisch zu hinterfragen. Viele Feministinnen sahen darin ein Werkzeug, um Frauen systematisch klein zu halten. Warum, kann man sich jetzt ungefähr vorstellen? Nur mal kurz eingeworfen, das ist ein Thema, das auch heute noch ziemlich heikel ist. Oder zumindest ein echtes Dilemma in feministischen Debatten darstellt. Ich meine, einerseits sprechen wir heute viel offener über Dinge wie Stimmungsschwankungen im Zyklus. Und das ist ja auch super wichtig für Frauengesundheit. Und natürlich zweifelt auch keiner daran, dass Hormone unser Wohlbefinden beeinflussen. Das ist einfach ein medizinischer Fakt. Aber genau hier liegt auch das Problem. Solch biologischen Erklärungen geben auch denen neue Argumente, die weibliches Verhalten generell auf die Biologie reduzieren wollten.
Es gibt ja jetzt sehr viele Debatten um Wechseljahre und Akzeptanz halt ja der Äußerungen oder Beschwerden von Wechseljahren im öffentlichen Raum, also dass es nicht mehr so tabuisiert wird, und dazu gehört die Gereiztheit. Ich finde das sehr problematisch, weil es so stark biologisiert wird. Ich finde irgendwie, dass Frauen das Recht haben, halt immer gereizt zu sein, wenn sie auch gereizt werden.
Ich meine, wie oft hast du schon gehört, was ist denn los mit dir? Hast du deine Tage oder warum zickst du so?
Ja, kenne ich diese Sprüche. Oh, du bist so emotional, kriegst du wieder deine Tage, wenn ich dann heule bei allem. Es ist manchmal auch so, manchmal ist es aber auch einfach nicht so. Manchmal hat man einfach einen schlechten Tag oder keine Ahnung, was ist los, und dann ist man deswegen emotional oder gereizt.
In den 1980er Jahren wurde die Diagnose Hysterie endlich aus den offiziellen medizinischen Klassifikationssystemen gestrichen. Heute weiß man auch, dass viele der Symptome, die damals als Hysterie abgestempelt wurden, eigentlich Anzeichen für psychische Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen waren. Außerdem wird inzwischen anerkannt, dass manche dieser Symptome schlicht eine Folge gesellschaftlicher Unterdrückung und starrer Geschlechterrollen waren. Was aber wirklich krank machen kann und mit Sicherheit auch schon viele Frauen krank gemacht hat, ist das Unterdrücken der eigenen Wut.
Man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie bei so einem Schnellkochtopf vorstellen. Wenn der heiß wird und der Dampf nicht entweichen kann, nicht raus darf, dann steigt der Druck im Kessel und irgendwann explodiert das Ganze. Und bei Wut ist es ganz ähnlich. Unterdrückte Wut kann sich in körperlichen Symptomen zeigen, in sowas wie Muskelverspannungen, Schlafstörungen, Magenprobleme und so weiter. Aber diese Explosion von diesem Kochtopf, die kann dann auf psychischer Ebene nach innen und nach außen gehen. Nach innen heißt das, dass die unterdrückte Wut sich irgendwann anfängt, gegen sich selbst, gegen die eigene Psyche zu richten. Man wird dann emotionaler erschöpft, man wird antriebslos und kann sogar Depressionen daraus entwickeln. Nach außen kann sie sich in plötzlichen Wutausbrüchen entladen und das häufig unkontrolliert und manchmal auch an völlig falscher Stelle. Das kennen vielleicht die ein oder anderen Menschen.
Bevor wir endlich über die positiven Seiten weiblicher Wut sprechen, gibt's noch eine kleine Auflockerung.
Du siehst, das wirst du ernten, aber nur wenn du es glückst.
Was macht dich im Moment kaputt und wütend?
Wow, die aktuelle politische Situation auf jeden Fall im Land und der Rechtsruck, das macht mich gerade sehr wütend. Gerade deswegen ist zum Beispiel jetzt auch so ein Song wie mein aktueller entstanden.
Du kämpfst für deutsche Werte, doch man darf ja nichts mehr sagen. Deshalb lädst du lieber Nazis, ohne das zu hinterfragen. Richtig dumm.
Das beschäftigt mich gerade einfach sehr viel.
Was sie so richtig wütend macht, habe ich auch die beiden Expertinnen gefragt. Und deren Antwort ist nicht weit von der der Rapperin entfernt.
Allen voran natürlich, was in den USA geschieht. Und vielleicht, um hier bei unserer Sparte zu bleiben, der Angriff auf die Wissenschaft ist ja ungeheuerlich und macht mir wahnsinnige Bauchschmerzen. Und damit ich nicht das eben nur in Bauchschmerzen bei mir behalte, gehe ich halt schön häufig auf Demonstrationen und schreie dort so laut ich kann. Ja, aber natürlich auch insgesamt der Rechtsruck, der durch unsere Gesellschaft läuft, ist eben etwas, was ja wahnsinnig viel Wut erzeugt.
Das kann ich auch nur unterschreiben. Also mir geht's ähnlich. Und was mich wütend macht, ist, dass sozusagen alte Geschlechtsstereotypen zurückkehren. Das ist leider irgendwie auch zu befürchten, ja. Also, dass die jahrzehntelangen Kämpfe, dass wir sehr viel dafür kämpfen müssen im Moment, dass das Erreichte auch bestehen bleibt. Also, das macht mich auch wütend. Also, dass sozusagen, ja, jetzt alles wieder von vorne losgeht, hat man so manchmal das Gefühl.
Gleich möchte ich mit dir und natürlich auch unseren Zuhörerinnen über positive Möglichkeiten, mit der eigenen Wut umzugehen, sprechen und über Wut als revolutionäre Kraft. Dafür habe ich mit zwei AktivistInnen des Liechtensteiner Vereins Frauen in guter Verfassung gesprochen. Und zwar nicht mit irgendwelchen Mitgliedern, nein, mit dem jüngsten und dem ältesten Mitglied des Vereins. Sie habe ich natürlich ebenfalls gefragt, was sie wütend macht.
Also Liechtenstein ist der Schwangerschaftsabbruch verboten. Und das führt zu unsicheren Abbrüchen. Es macht mich wütend, dass da so viele mitreden, die gar nicht betroffen sind. Von einem Vater kann ich es noch verstehen, aber viele sind nicht Väter und es geht ihnen letztlich eigentlich nur um das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper nicht zu gewährleisten.
Das stimmt, das, was Helen sagt, ist auch das, was mich aktuell jetzt gerade bei uns in unserem Land Liechtenstein am meisten wütend macht. Was mich grundsätzlich aber wütend macht, und das betrifft uns Feministinnen wahrscheinlich überall hier, ist, dass es ständig heißt, ja, es ist doch alles gut. Und dass es nicht anerkannt wird, diese Probleme, die wir mitbringen oder die uns täglich beschäftigen. Und diese Wut, die nicht anerkannt wird.
Am Anfang der Folge habe ich dir die Geschichte von drei Frauen erzählt, beziehungsweise vorlesen lassen. Medusa, Lilith und Johanna von Orléans. Also Medusa wurde ja ursprünglich als furchteinflößendes Monster dargestellt. Du weißt, wir haben besprochen, Schlangenhaare, Blick, Männer, Stein, der ganze Krabum. Aber in der feministischen Theorie hat sich das total gewandelt. Die französische Feministin Helene Cizot hat in ihrem Essay The Love of the Medusa, also das Lächeln der Medusa, die Medusa als Symbol für weibliche Stärke und Selbstbestimmung neu interpretiert. Das war 1975. Sie sagt dazu: Frauen sollen ihre eigenen Geschichten schreiben und sich nicht mehr von patriarchalen Erzählungen unterdrücken lassen. Es geht ihr dabei nicht ums Schreiben, sondern generell darum, die eigene Stimme zu finden und sich aus einer Sprache zu lösen, die lange von Männern dominiert wurde. Medusa steht bei ihr dafür, wie sehr Männer sich vor weiblicher Macht fürchten. Heute ist Medusa ein feministisches Symbol und taucht auch in Bewegungen wie MeToo auf. Auch Liliths Geschichte wird heute auf eine andere Art interpretiert. In der modernen Popkultur wird Lilith als Symbol für weibliche Stärke und Unabhängigkeit benutzt. Beispielsweise werden oft Frauenbuchhandlungen und Frauencafés nach ihr benannt. Und auch Jeanne d'Arc hat sich in der Vergangenheit einfach zu einer sehr positiven Figur entwickelt. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber ich muss immer an den Anime denken. Als 90er-Kind gab es da einen mit Jean die Kamikaze-Divin, wo sie definitiv absolut heldenhaft war. Und auch wenn man heute über sie spricht, von Simpsons-Parodien bis hin zu Geschichten, ist sie einfach diese heldenhafte Figur, die Starkes bewirkt hat. Und da ist nichts mehr von der bösen Hexe. Ich meine, wenn Frauen nicht irgendwann ihre Wut in die Kraft zur Veränderung umgewandelt hätten, würden wir heute noch in der Küche hinterm Herd stehen und uns die Welt mit Frauengold ein wenig schöner saufen.
Ja.
Und Wut ist genau das Gefühl, das uns bei Veränderung helfen kann. Wie Wut zu Aktivismus führt, habe ich auch Helen und Katrin gefragt, die beiden Aktivistinnen aus Liechtenstein von eben. Für Helen war es ein ganz bestimmter Moment, der für sie das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Dazu aber ganz kurz. Helen konnte es einfach nicht hinnehmen, dass 1971 das Frauenwahlrecht in Liechtenstein abgelehnt wurde. Entschieden hatten das natürlich Männer. Das war für sie der Augenblick, wo sie wusste, das kann ich so nicht länger hinnehmen. Und auch wenn die beiden Aktivistinnen einen großen Altersunterschied haben, richtet sich ihre Wut gegen die gleichen Missstände. Und nun setzen sie sich mit ihrem Aktivismus dafür ein, dass eben diese Missstände abgebaut werden.
Dieses Jahr 2025 ist das Jahresthema die Gewalt an Frauen. Und ich glaube, da ist es gar nicht möglich, eine Uneinigkeit zu haben. Also in dieser Kultur, in welcher wir leben, da bewegen wir uns ja generationenunabhängig in derselben. Und das macht uns beide gleichermaßen wütend.
Die zweite Sache, die mich wahnsinnig wütend macht, die Gewalt gegen Frauen und die Femizide. Ich stelle fest, dass die Femizide, die werden behandelt wie Verkehrstote. Da kann man nichts machen. Es wird viel zu wenig Prävention betrieben. Und die Berichterstattung ist also sehr unfair. Sehr oft haben die Journalisten, aber auch Journalistinnen, ein großes Verständnis für die Männer. Und solange ein solcher Mord, und es ist ein Mord, ein Femizid ist ein Mord, als Familiendrama beschrieben werden, ja, kommt die Wirklichkeit zu kurz. Und da möchte ich unbedingt etwas machen dagegen.
Und genau deshalb, um nicht einfach nur wütend zu sein, sondern die eigene Wut über Ungerechtigkeit in etwas Produktives zu verwandeln, um die Dinge wirklich zu verändern, die einen wütend machen, setzen sich die beiden Aktivistinnen mit ihrem Verein für die Gleichstellung von Frauen ein. Sie klären auf, leisten Öffentlichkeitsarbeit und dokumentieren die Geschichte der Frauenbewegung in Liechtenstein, um sie so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Noch einmal zurück zu den Femiziden. Helen und Katrin kritisieren die Berichterstattung zu Femiziden stark. Umso mehr freue ich mich, dass unsere Kollegin Nadine Thielen das ganz anders gemacht hat. Der Podcast Der Fall Stefanie, eine von 155 des Saarländischen Rundfunks, erzählt die Geschichte eines Femizids. Und das, ohne dabei etwas zu beschönigen. Ich habe Nadine gefragt, was sich zu genau dieser Recherche bewegt hat.
Ich habe schon öfter Themen recherchiert rund um die Themen Gleichberechtigung, Quote oder Frauenbeauftragte und so weiter und so fort. Und je mehr ich da reingeguckt habe, desto mehr habe ich gemerkt, da passiert auf der einen Seite schon sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite gibt es aber eben diesen ganzen Bereich der Gewalt gegen Frauen. Da habe ich das Gefühl, kommen wir einfach nicht so richtig voran. Und was ist die Spitze des Eisbergs bei der Gewalt gegen Frauen? Ist natürlich der Femizid, ja, der Mord. Deshalb hat mich dieses Thema so interessiert. Ich wollte wissen, was passiert da? Und ich bin da eben auch auf einen Fall gestoßen, den ich mir angeguckt habe, einen konkreten Femizid, wo ich dachte, das sah von außen erstmal perfekt aus. Ja, perfekt ist ein großes Wort, aber eine Familie, wo eigentlich alles in Ordnung war, die große Jugendliebe, Mann, Frau, 4 Kinder, eigenes Haus mit Garten. Und davor gab es in dieser Beziehung keine körperliche Gewalt, keine Schläge, nichts dergleichen. Und dann plötzlich bringt der Mann seine Ehefrau um. Was ist da passiert? Da wollte ich reingucken und wollte wissen, wie konnte es so weit kommen?
Ich kann den Podcast absolut empfehlen. Es ist keine leichte Kost, aber auf jeden Fall hörenswert. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek. Auch die Rapperin Antifuchs nutzt ihre Wut konstruktiv.
Du hast ja mit Exit Germany zusammengearbeitet und ich erinnere mich auch an ein T-Shirt mit der Aufschrift Kein Sex mit Nazis. Mhm. Könntest du dazu kurz was erzählen?
Das ist etwas, wo ich auch sehr stolz drauf bin, dass wir da so mit den Fans zusammen so eine gute Sache unterstützen. Wir haben diese T-Shirt-Aktion ins Leben gerufen, Kein Sex mit Nazis. Mittlerweile gibt es auch keinen Sport mit Nazis. Also man kann ganz viele Sachen nicht mit Nazis machen.
Um kurz zu erklären, was sie gemacht hat. Ja. Sie wollte ein T-Shirt haben, das sich gegen rechts ausspricht. Und es gibt ja diese klassischen Shirts, wo Fuck Nazis, bla, draufsteht.
Ja, ja.
Und sie hatte einen Moment, wo sie dann kurz reflektiert hat.
Fuck Nazis, also eigentlich das Gegenteil ja bewirkt, was ich haben möchte. Und das ist, dass es weniger werden. Ich bin der Meinung, es sollten weniger werden. Das sind kein Sex mit Nazis.
Und hat daraufhin das T-Shirt mit Kein Sex mit Nazis bedruckt. Daran wollte sie sich und ihr Team sich aber nicht bereichern. Deswegen geht ein großer Teil der verkauften T-Shirts an Exit Germany. Das ist eine Aussteigerorganisation, die Menschen, die sich eben von ihrem rechten Gedankengut lossagen und dort aussteigen möchten, dabei unterstützt, dort loszukommen. Was ich hier total toll finde, ist, dass sie auch das IWUT in was sehr Konstruktives umgewandelt hat. Dass sie zwar sagt, mit Rechten, mit Nazis, da habe ich diese massive Wut im Bauch, das finde ich ganz schlimm, aber trotzdem spendet sie an eine Organisation, die dann diesen Leuten hilft, neu anzufangen, aus diesem Gedankengut rauszukommen.
Mega nice, dass sie, also erstmal, dass sie da draufkommt, witzig, ne? Und aber auch, wie du sagst, dass sie Wut so umwandelt, dass sie letztendlich auch noch was gegen den Auslöser ihrer Wut macht. Weißt du, wie ich meine?
Leider bringt Aktivismus aber nicht immer nur Respekt ein. Eigentlich immer, wenn man sich für etwas einsetzt, bekommt man auch Gegenwind. Das erleben auch die Aktivistinnen Helen und Katrin. Natürlich hauptsächlich von Männern, die Frauenrechte jetzt vielleicht für nicht so wichtig erachten.
Es gelang ihnen auch immer wieder, uns als nicht richtige Frauen darzustellen, weil die richtigen Liechtensteinerinnen, die guten Liechtensteinerinnen, die sind zufrieden mit dem, was wir haben und die Männer haben es ja gut gemacht. Und wir wurden doch sehr oft diffamiert. Das hieß, wir sind keine richtigen Frauen.
Ich denke, was wir, mit welchem Problem wir Feministinnen auch leben müssen, oder wir bekommen oft den Stempel aufgesetzt der Männerhasserinnen. Und das ist eigentlich schon erschreckend, wenn man sieht, wie wenig Männer oder auch Frauen sich beispielsweise mit diesen Themen befassen oder sich an Veranstaltungen blicken lassen.
Jetzt sind wir schon fast am Ende und deshalb frage ich dich, hast du etwas aus der Folge mitgenommen?
Ich habe ganz viel aus der Folge mitgenommen. Also A, habe ich mich immer wieder so ein bisschen reflektiert währenddessen, wie spreche ich über Dinge jetzt zum Beispiel auch hier mit Stefanie. Femizide sind der Gipfel, ganz klar. Auch dieses Bewusstsein, ne, wir machen auf der einen Seite viel für Gleichberechtigung und so weiter, aber so an die schlimmen Fälle an Femizide, da trauen wir uns fast nicht ran. Wir reden vom Familiendrama. Selten zu sagen, nee, kein Familiendrama, das ist ein Mord, ganz klassisch, ne? Also auch so dieses Framing, wie rede ich über Dinge, dass das schon super viel mit reinspielt, ob ich etwas auch ein bisschen herabspiele, ne? Was bei Wut ja immer so ein Riesenthema ist, Dinge runterspielen. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Also so, wie krass es eigentlich beeinflusst, wie ich Dinge anspreche oder wie ich über Dinge spreche. Und was mich voll mitgenommen hat, ist hier diese ganzen Methoden rund um dieses hysterisch sein, hysterisch austreiben, wie viele Frauen wirklich durch schlimme Dinge gehen mussten, dass ich heute wütend sein darf.
Was mich während der Recherche auch sehr bewegt hat, ist, um nochmal zum Thema des Podcasts, die Tabus zu kommen. Wut oder weibliche Wut ist jetzt etwas, was man auf den ersten Blick nicht mal als Tabu betrachten würde. Wo man denkt, hey, natürlich darf sie das. Wir haben mittlerweile auch weibliche Actionheldinnen,
ja.
Das Ganze drum und dran. Aber ich finde, je mehr man in die Geschichte guckt, merkt, dass das ein Tabu ist, wo immer wieder und weiter drüber gesprochen werden muss, weil es noch so viel gibt, was da abgebaut werden muss. Und in diesem Fall auch, damit wir nicht wieder zurückgehen.
Ja, und weil wir immer der Meinung sind, wir haben schon so viel erreicht, ne? Wir haben schon so viel auf der einen Seite, aber es gibt immer noch diese zweite Seite, die wir manchmal vielleicht, ne, ist ja klassisch. Ja, aber wir haben doch schon das und wir haben doch schon Frauenquote und wir haben Frauenbeauftragte und das und hier. Ja, aber wir haben trotzdem noch ganz viele andere Probleme, die Frauen betreffen, über die wir gar nicht sprechen.
Ich würde noch mal gern zusammenfassen. In der Geschichte der Menschheit wurde alles versucht, um Frauen ihre Wut zu nehmen. Sie wurden als hysterisch abgestempelt, für verrückt erklärt, wenn sie ihre Stimme erhoben. Oder ihnen wurde sogar die Weiblichkeit abgesprochen. Warum? Weil ihre Wut eine mächtige Kraft ist. Sie treibt an, sie motiviert und sie verändert. Diese Wut ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Wandel. Sie hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Und deshalb sollten wir sie uns unbedingt bewahren. Gerade wenn alles hoffnungslos erscheint, kann Wut genau das Gefühl sein, das es aus dem Stillstand reißt. Ja, Wut ist unbequem, laut und manchmal erschreckend. Aber vor allem ist sie notwendig. Das war Tabula Rasa. Ihr erreicht uns via Mail unter tabularasa@sr.de. Weitere Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.
Danke dir, Laura, und danke, dass du mir den Mut gibst, wütend zu sein.
Oh, danke schön. Vielen Dank, dass du da warst, Katharina.
Tabula rasa. Tabula rasa. Weg, weg, weg mit Tabus.